Die Grundrechtsgewährleistungen erlangten, wie gesagt, nicht zuletzt durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungs in diesem Land eine bedeutende Entfaltung. Ich sagte es schon, sie wurden zur unübersehbaren und verfassungsrechtlich unüberwindbaren Realität in Staat und Gesellschaft. Die unaufhaltsamen Entwicklungen in der digitalen und globalisierten Lebenswirklichkeit, verbunden natürlich mit einer bedrohlichen Zunahme des Terrorismus, sei es des internationalen, sei es des nationalen, in Anführungsstriche Terrorismus, stellen Herausforderungen der Rechtsstaatlichkeit und des Grundrechtsschutzes besonderer Art dar. Trotz all dieser Herausforderungen muss es vorrangig um die Wahrung und Stärkung des freiheitlichen Rechtsstaats, nicht aber um seine Schwächung und um seinen Rückbau gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, meine Damen und Herren, dass das Bundesverfassungsgericht und in zunehmendem Maße auch in völliger Übereinstimmung mit dem Gerichtshof der Europäischen Union diesen Aufgaben und Zielen gerecht werden können. Das ist aber eine in die Zukunft weisende Aufgabe, die sich diese Verfassungsgerichte zunehmend annehmen müssen. Meine Damen und Herren, einen kleinen Gedankensprung. Anders als die hier wiederholt schon angesprochene Weimarer Reichsverfassung aus dem Jahre 1919, die im zweiten Hauptteil, also im zweiten Teil, nicht zu Beginn der Verfassung, von Grundrechten und Grundpflichten der Deutschen spricht, enthält das Grundgesetz keine allgemeinen Aussagen zu Grundpflichten der Bürgerinnen und Bürger. Nur bei der Gewährleistung des Privateigentums im Artikel 14 des Grundgesetzes ist davon die Rede, dass, ich zitiere, Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Eine solche Klausel, sage ich mal, findet sich bei den anderen Grundrechten nicht. Nun möchte ich dazu allgemein sagen, das Grundgesetz geht selbstverständlich von Freiheit und Selbstbestimmung aus, aber eben auch von der Eigenverantwortung der Menschen, sowohl als Grundlage ihrer persönlichen Entfaltung als auch als Grundlage ihrer sozialen Beziehungen. Diese freiheitliche Ausrichtung der Verfassung schließt es aus, dass der Staat für den Einzelnen und für die Gesellschaft insgesamt, ich sag mal, eine Vollversicherung oder einen Lebensplan bietet. Der Staat, auch der Sozialstaat. Der Staat des Grundgesetzes soll ein Sozialstaat sein, das ist richtig, aber auch der Sozialstaat soll den Menschen diejenigen Risiken oder elementaren Risiken abnehmen, die er oder sie, die Menschen, nicht allein schultern können. Der Staat hat aber die Verantwortung, bei den Privaten zu stärken, anstatt sie zu verstaatlichen. Der freiheitliche Rechtsstaat darf nicht in die Rolle eines Vollversicherers privater Lebensrisiken und eines Vormunds seiner Bürgerinnen und Bürger gedrängt werden. In seiner berühmten Rede von Deutscher Republik formulierte einst Thomas Mann im Jahre 1922, anlässlich einer Rede zum runden Geburtstag von Gerhard Hauptmann, die Freiheit sei, ich zitiere sinngemäß, die Freiheit sei kein bloßer Spaß und kein Vergnügen, der andere Name für Freiheit laute vielmehr Verantwortlichkeit. Damit sollte oder wollte Thomas Mann den an sich auch heute noch richtigen Gedanken in den Vordergrund stellen, dass der demokratische Staat nicht die Sache einiger weniger ist, sondern alle etwas angeht und dass jeder Bürger eine Verantwortung für Staat und für Verfassung trägt. Es soll damit aber auch zum Ausdruck gebracht werden, dass Freiheit niemals schrankenlos ist und kein Freibrief für grenzenlose individuelle Bedürfnisbefriedigung oder egoistische Selbstverwirklichung gewährt. Freiheit und Verantwortung stehen in einem untrennbaren Komplementärverhältnis. Auch wenn das Grundgesetz nur von Grundrechten, meine Damen und Herren, und eben nicht zugleich von Grundpflichten spricht, so hat es sich doch indirekt für einen Ausgleich des Spannungsverhältnisses von Freiheit und Gemeinwohl, von Individuum und Gemeinschaft im Sinne, wie es das Bundesverfassungsgericht immer ausgedrückt hat, im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und der Gemeinschaftsgebundenheit des Einzelnen entschieden. Bei der Eigentumsgarantie des Artikel 14 ist, wie gesagt, diese Sozialpflichtigkeit ausdrücklich bestimmt worden. Ich sagte es vorhin schon, nach Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes soll Eigentum verpflichten. Gleichwohl lassen sich aber daraus, um das mal klar zu sagen, keine unmittelbaren rechtlichen Pflichten des Eigentümers herleiten. Die Sozialbindungsklausel wendet sich an den Gesetzgeber, der bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums diese Sozialpflichtigkeit des Eigentümers oder des Eigentums in rechtlich verbindlichen Normen umzusetzen hat. Ohne diesen Akt der gesetzgeberischen Umsetzung der Sozialbindung durch den vom Volk gewählten Gesetzgeber stellten solche unmittelbaren rechtlichen Beschränkungen der Grundrechte oder des Grundrechts aus Artikel 14 ja eine Beeinträchtigung von Demokratie und Rechtsstaat dar. Denn Demokratie und Rechtsstaat verlangen für jede rechtlich verbindliche Beschränkung der Freiheitsrechte, für jede Beschränkung der Freiheitsrechte eine vom Parlament beschlossene Grundlage und Ermächtigung. Das ist gerade der Sinn von Demokratie und Rechtsstaat. Meine Damen und Herren, die Herstellung einer Balance von Freiheit und Gemeinwohl oder von Freiheit und Sicherheit, aber auch eine Herstellung einer Balance von Freiheit und sozialer Sicherheit oder eine Herstellung einer Balance von Freiheit und Umwelt- bzw. Klimaschutz, um ein ganz aktuelles Thema aufzugreifen, dieser Ausgleich, diese Herstellung der Balance erfolgt in einer parlamentarischen Demokratie wie der unsrigen zunächst einmal im Verfahren der parlamentarischen Gesetzgebung, meine Damen und Herren. Das Spannungsverhältnis zwischen Individuen auf der einen Seite und Staat und Gesellschaft auf der anderen Seite ist natürlich seit jeher eine Herausforderung für den Gesetzgeber. Gerade im Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, aber auch im Spannungsverhältnis von Freiheit und Umwelt- und Klimaschutz, meine Damen und Herren, kann es wegen der sich ständig wandelnden Lebensverhältnisse und aufgrund des technologischen Fortschritts keine gleichbleibenden Lösungsstrategien geben. Auch sind die in der globalisierten Welt sich stellenden Anforderungen, ständigen Veränderungen unterworfen und verlangen auch selbstverständlich von der Gesetzgebung Beachtung. Dabei ist der Gesetzgeber zunächst, wie es Paul Kirchhoff einmal ausgedrückt hat, zunächst der Erstinterpret der Verfassung. Aber zu unserer verfassungsrechtlichen Ordnung in Deutschland und in anderen westlichen Staaten, zu unserer verfassungsrechtlichen Ordnung gehört es eben auch, dass sie dem Gesetzgeber von der Verfassung gezogenen Grenzen letztverbindlich von den Gerichten, hier insbesondere vom Bundesverfassungsgericht, interpretiert und gegebenenfalls auch durchgesetzt werden. Meine Damen und Herren, das Wissen um dieses Phänomen einer verfassungsgerichtlichen, einer unabhängigen Letztkontrolle und der Akzeptanz dieses Umstands in Politik und Gesellschaft stellen in meinen Augen ganz wesentliche Faktoren der staatlichen Integration und der Einheitsbildung in diesem Staat, in diesem Gemeinwesen dar. Andererseits lebt der heutige Rechts- und Verfassungsstaat, um es schlagwortartig auszudrücken, von dem immer wieder hervorzubringenden und zu artikulierenden Willen seiner Bürgerinnen und Bürger zur Freiheit. Es war Autoren der frühen Aufklärung, die es so formulierten, der eigentliche Sinn, der eigentliche Zweck des Staates ist die Freiheit. Also, dieses Gemeinwesen lebt, auch der Rechts- und der Verfassungsstaat lebt, immer von dem immer wieder hervorzubringenden und zu artikulierenden Willen seiner Bürger zur Freiheit, aber eben zu einer Freiheit in Verantwortung für die Gemeinschaft, für die Mitmenschen und letztlich auch für sich selbst. Für den Rechts- und Verfassungsstaat besteht, in den Worten meines früheren Richterkollegen und Staatsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde, das Dilemma, ich bin jetzt nicht das immer wieder zitierte Zitat, sondern eine etwas modifizierende Aussage von Böckenförde, es besteht für den Rechts- und Verfassungsstaat das Dilemma, dass dieser Staat einerseits nur bestehen kann, jetzt zitiere ich, wenn sich diese Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität seiner Gesellschaft reguliert. Andererseits aber kann er, der Staat, diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und des normativen Gebots garantieren, ohne die Freiheitlichkeit des Staates wieder aufzuheben und letztlich in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er, der moderne Verfassungsstaat, insbesondere nach den großen konventionellen Bürgerkriegen hervorgegangen ist. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen. Ich hatte es ja eingangs gesagt, die zentrale Herausforderung für die heutige Politik in Deutschland ist die Sicherung und Anpassung unserer gesellschaftlichen und unserer sozialen Ordnung in einer grundlegend veränderten Welt. Der Demokratie entspricht in erster Linie der Gedanke der Herrschaft auf Zeit und der Achtung der Entscheidungsfreiheit auf künftiger Generationen. In der parlamentarischen Demokratie, das muss man nun ganz offen und jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern einfach real feststellen, in der parlamentarischen Demokratie führt dies aber zu einer einseitigen Ausrichtung auf die Interessen und Bedürfnisse der Gesellschaft und der Wählerschaft der Gegenwart. Die Gesetzgebung ist danach weitestgehend, wie gesagt, das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach eine Feststellung, die Gesetzgebung ist danach weitestgehend ausgerichtet auf die Gegenwart und auf die nähere Zukunft, die Vorsorge für die dauerhafte und nachhaltige Befriedigung von Gemeinschaftsinteressen kommt systembedingt zu kurz. Auch dem Sozialstaatsprinzip fehlt die ausdrückliche Verankerung der zeitlichen, der intergenerativen Dimension. So wird dann die soziale Gerechtigkeit, eine Forderung, die man aus dem Sozialstaatsprinzip ableitet, vor allem als Frage des sozialen Ausgleichs innerhalb der Gesellschaft der Gegenwart gesehen. Bemühungen um intergenerationelle soziale Nachhaltigkeit hat es in der Politik zwar immer wieder gegeben, ihnen fehlte aber die ausdrückliche verfassungsrechtliche Grundlage und daher die notwendige Durchsetzungskraft. Damit einherging ein gewaltiger Ausbau des Sozialstaats. Die damit verbundenen Lasten werden aber nun zunehmend den jüngeren Menschen aufgebürdet oder auf nachkommende Generationen schlicht verschoben. Meine Damen und Herren, die Vorsorge für die nachhaltige und die dauerhafte, das will ich damit sagen, die dauerhafte Befriedigung von Gemeinwohlbelangen sollte meines Erachtens ausdrücklich zur Aufgabe aller staatlichen Gewalten, insbesondere auch der Gesetzgebung, erklärt werden. Also die demokratiestaatliche Aufgabe der nachhaltigen, der dauerhaften Befriedigung des Gemeinwohls ist mit anderen Worten nicht auf einzelne Sektoren der Politik zu begrenzen, insbesondere nicht nur auf die ökologische Seite, auch nicht nur auf die finanzpolitische, haushaltspolitische Seite. Da haben wir die Schuldenbremse, nicht? Das ist so ein Teilaspekt der Nachhaltigkeit, der dauerhaften Befriedigung von Gemeinwohlinteressen. All das, sondern hat zum Beispiel eben auch eine sozialpolitische Dimension. Und all das spricht dafür, das demokratische Prinzip des Grundgesetzes nicht nur für die Teilbereiche von Ökologie oder von Haushaltspolitik, sondern beispielsweise auch für die Sozialpolitik ausdrücklich in Richtung auf die dauerhafte, die nachhaltige Befriedigung der Gemeinschaftsinteressen durch eine entsprechende Änderung und Ergänzung des Grundgesetzes niederzuschreiben. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. In keinem Fall brauchen wir in Deutschland einen grundlegend neuen verfassungsrechtlichen Handlungsrahmen, also keine grundlegend neue Verfassung. Wir brauchen insbesondere keine Aufblähung der Verfassung, insbesondere ihres Grundrechtsteils durch, ich sage es mal etwas salopp, durch blumenreiche verfassungslyrische Verheißungen oder Versprechungen, wie etwa das Recht auf bezahlbares Wohnen, die rechtlich völlig wirkungslos bleiben und die bewährte Stringenz und Justiziabilität unseres Grundgesetzes sprengten. Die repräsentative Demokratie und das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes zeichnen sich, abgesehen von einzelnen, hier nur zum Teil angedeuteten Problemen und Lücken, nach meiner Einschätzung durch eine außerordentlich hohe Stabilität aus. Nach wie vor durch eine hohe Stabilität aus. Kenner ausländischer Verfassungssysteme blicken nicht selten mit einem gewissen Neid auf unsere Verfassung und auch auf unsere Verfassungswirklichkeit. Meine Damen und Herren, dieses Kapital muss aber auch genutzt werden. Es wird derzeit nicht selten verspielt durch einen kurzatmigen Machtpoker in den föderativen Verhandlungsrunden und durch einen faktischen Dauerwahlkampf, der die politische Perspektive nicht selten von einer Landtagswahl gerade bis zur nächsten reichen lässt. Beklagenswert sind ferner die mangelnde Distanz der Politik und der politischen Gestaltung gegenüber dem Karussell der Mediengesellschaft, das beständig mit neuen Themen und mit neuen Meldungen gefüttert werden will und eine Stimmungsdemokratie, die gelegentlich meint, jeden momentanen Ausschlag eines Politbarometers in die eine oder in die andere Richtung mit einem ebenso spontanen politischen Aktionismus beantworten zu müssen. So gewinnen, meine Damen und Herren, politischer Opportunismus, aber eben auch Populismus zunehmend Oberhand, die immer öfter auch, und das kann ich hier nicht weiter ausführen, muss ich aber beklagen, die immer öfter auch die uneingeschränkte Herrschaft des Rechts in Frage stellen. Auch beobachten wir eine zunehmende Feindschaft gegenüber dem parlamentarischen System und den parlamentarischen und den politischen Parteien und teilweise auch seine offene Verhöhnung. Es geht deshalb in erster Linie, meine Damen und Herren, gar nicht um einzelne Änderungen oder Ergänzungen unserer Verfassung. Weil darum kann es auch gehen, aber es stehen gar nicht so im Mittelpunkt. Es geht vor allem um die Rückbesinnung der Politik auf die bestehenden Strukturen und auch die Funktionsbedingungen unseres demokratisch-rechtsstaatlichen Gemeinwesens. Es geht auch um eine stärkere Akzeptanz und Wertschätzung grundrechtlicher Liberalität ebenso wie des parlamentarischen Systems. Gefordert sind aber auch, das will ich hier auch sagen, gefordert sind aber auch die Fähigkeit und Bereitschaft zu visionärer Führung und vor allem, wenn das Wort Vision im Zusammenhang mit Politik verdächtig erscheint, es geht eben auch vor allem um zukunftsorientierte politische Gestaltung, selbstverständlich in strikter Wahrung des rechtsstaatlichen Grundsatzes der Herrschaft von Gesetz und Recht. Meine Damen und Herren, diese Aufgabe kann den Politikern, kann den Amtsträgern niemand, auch keine Verfassung und vor allen Dingen auch kein Verfassungsgericht abnehmen. Politik und Gesetzgebung sind kein bloßer Verfassungsvollzug. Das Bundesverfassungsgericht ist der Hüter der Verfassung und speziell der Grundrechte. Es ist aber kein Organ der operativen Politik und damit eben auch nicht verantwortlich für gute, aber eben auch nicht verantwortlich für schlechte Politik und Gesetzgebung. Erlauben Sie mir, mit einem Zitat zu schließen. Das macht man ja so als Redner Entweder man beginnt den Vortrag mit einem Zitat oder man schließt es, bestes beides. Also, erlauben Sie mir mit den Worten des antiken, ja, es muss schon sein, des antiken Philosophen Xenophanes zu schließen. Ich erlaube mir dieses Zitat, obwohl ich weiß, ich bin hier in einer evangelischen Akademie. Nicht gleich zu Anfang zeigten die Götter den Sterblichen alles, sondern sie finden das Bessere suchend im Laufe der Zeiten. Meine Damen und Herren, die leidvolle historische Erfahrung lehrt uns, dass auch Mehrheiten unsägliches Unrecht begehen oder ermöglichen können und dass in Bereichen, die unter den Schutz der Verfassung, insbesondere der Grundrechte, fallen, weder Exekutive noch Legislative allein entscheiden dürfen, sondern diese staatlichen Gewalten der Kontrolle durch eine unabhängige Gerichtsbarkeit, durch eine unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit zu unterwerfen sind. Es muss allerdings auch ausgeschlossen werden, dass diese verfassungsgerichtliche Instanz, dass diese eigene politische Machtinteressen verfolgen kann. Und soweit es einer menschlichen Gesellschaft überhaupt möglich ist, meine Damen und Herren, Fehler zu vermeiden oder begangene Fehler zu korrigieren und damit so relativ richtig zu entscheiden, wird durch diese besondere Ausprägung der Gewaltenteilung die schwierige Balance von politischer Gestaltungsmacht und Gestaltungsfreiheit, von verfassungsrechtlich gebotener Begrenzung der Staatsgewalt und von demokratischer Teilhabe des Volkes nach wie vor am ehesten gewährleistet. Hier gibt es wirklich, meines Erachtens, keine Alternative. Dankeschön für